Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai.
Und mein Name ist Mustafa Temusolak Çolov.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag billigen im Rechtssinne, Hashtag Hochzeitskorso und Hashtag Fast and Furious. Und direkt das letzte mag den ein oder anderen vielleicht schon darauf bringen, worum es heute gehen könnte.
Naja, nämlich, auch bei billigem Rechtssinne könnte man schon.
Nämlich um Vin Diesel, wollte ich sagen.
Ah, ja, ja.
Nein, richtig. Also wir hatten dieses Thema schon. Es geht heute um die Abgrenzung von Dolus Eventualis und bewusster / unbewusster Fahrlässigkeit. Ein Thema, das ich bei meiner letzten Klausur ausgeschlossen habe, nett wie ich bin,
ja,
weil ich gesagt habe, naja, normalerweise schreiben wir es ihnen halt rein.
Und sind wir mal ehrlich, in den meisten Fällen ist es auch ein Nicht-Problem, ne? Denn in den meisten Fällen wird der Sachverhalt zumindest so deutliche Anhaltspunkte geben, dass da steht, mit Tötungsvorsatz, ohne Tötungsvorsatz. Ihm kam es hierbei gerade darauf an, dass. Aber es gibt eben Fälle, wo man damit ein bisschen damit arbeiten muss. Und zwar zum einen vielleicht wie eine Art kleine Beweiserhebung oder aber auf jeden Fall zu sagen, ich kenne hier den Grad des Wollenselements und muss mich jetzt fragen, reicht das für den Vorsatz aus? Das kann mal vorkommen.
Das wollte ich irgendwie auch damit sagen, dass für die Studierenden erst einmal nicht so viel damit gewonnen war, weil wenn man diesen Streit ausschließt, dann deutet man eben so ein bisschen an, wir nehmen das schon in den Klausurensachverhalt auf, wir benutzen bestimmte Wendungen, aus denen sich ergibt, dass der Täter doch vorsätzlich gehandelt hat. Aber vielleicht, um das erstmal aufzubauen, wann kommt es überhaupt auf diese Frage an? Du hast es so eben angedeutet, wenn nicht schon ganz sicher nur ausschließlich Fahrlässigkeit in Betracht kommt oder umgekehrt, wir von einem Dolus Directus, also von einer Absicht oder von einem sicheren Wissen des Täters ausgehen können.
Genau, also wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, absolute Basics, Grundsatz, nur vorsätzliches Verhalten ist strafbar, § 15 StGB, aber es gibt Situationen, in denen auch fahrlässiges Handeln bestraft wird. Grundsätzlich wird das vorsätzliche Verhalten bei gleicher Rechtsfolge, bei gleichem tatbestandsmäßigen Erfolg schwerer bestraft. Daraus leitet man ab, beziehungsweise daraus schlussfolgert man. Das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, dass es auf Schuldebene eine Entsprechung zur jeweiligen Handlungsform gibt, also die Vorsatzschuld oder die Fahrlässigkeitsschuld. Das ist an sich schon sinnvoll zu sagen, wer vorsätzlich eine Straftat begeht, der lädt mehr Schuld auf sich als jemand, der fahrlässiges Unrecht begeht. Meistens wird aber dieses Problem um die Vorsatzschuld nur in einem der Lösungsvorschläge zum Erlaubnistatbestandsirrtum angesprochen. Richtig. Das aber als Grundsatz.
Aber ne? Ich fand es wichtig, dass du das angesprochen hast, weil das schon zum einen taucht dieser Begriff der Vorsatzschuld eben im Kontext des ETBI auf. Und zum anderen ist es schon so, dass wir schon nie sehen müssen, dass dieses Relikt von wegen die Einkehr des Vorsatzes durch die finale Handlungslehre in den Tatbestand, dass das eben nicht bedeutet, dass Vorsatz überhaupt keine Relevanz mehr eben für die Schuld aufweist, das sieht man ja schon daran, dass auch in der Schuld nicht mehr nur rein psychologische Aspekte eine Rolle spielen, sondern wir nach und nach ja einen normativen Schuldbegriff konstruiert beziehungsweise eben etabliert haben. Und da findet natürlich auch dieser Wertungsaspekt, etwas wurde vorsätzlich oder etwas wurde eben nur fahrlässig begangen, Berücksichtigung.
Genau. Zum Teil wird ja dann auch noch, und da gibt es ja dann auch den Streit, aber das müssen wir hier nicht vertiefen, wo die Nulllinie ist, da wird ja dann noch gesagt, okay, also bei Dolus Directen ersten Grades, das dürfen wir dann strafschärfend verwenden. Die Frage ist, wie ist es dann bei Dolus Directus zweiten Grades oder Eventualvorsatz, was ist die Nulllinie, was liegt in der Mitte, ne? Genau.
Das wird verschärft übrigens, da gehe ich vielleicht oder da deute ich schon mal einen kriminalpolitisch interessanten Punkt an, dass wir ja zumindest im AT nicht nach diesen Vorsatzgraden differenzieren, also dass es keine AT-Vorschrift im 15 Absatz 2 war, was ja durchaus vorstellbar wäre,
ja,
zu sagen, Dolus Eventualis wird generell milder bestraft oder Absicht wird generell schärfer bestraft. Wir haben auch übrigens auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Fahrlässigkeit, nicht solch eine Differenzierung zwischen einer groben Fahrlässigkeit im Sinne Recklessness, heißt Leichtfertigkeit, Zwischenstation, bewusste Fahrlässigkeit und unbewusste Fahrlässigkeit. Also da fehlt es auch an solch einer Differenzierung. Ich sage das deswegen, weil ja diese Unterscheidung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und dolus eventualis schon in Teilen, weil das du eben auch gerade gesagt hast, zu einem Alles-oder-Nichts-Prinzip führen kann. Also gerade bei Delikten, bei denen die Fahrlässigkeit eben nicht unter Strafe gestellt ist und auch vom Strafrahmen her, ne, macht also das natürlich einen horrenden Unterschied, ob ich eben sage, ich habe vielleicht eine vorsätzliche Tötung plus besondere Mordmerkmale, bin plötzlich bei lebenslang nach Freiheitsstrafe und auf der anderen Seite, nee, ist das bewusste Fahrlässigkeit, nimmt sich nichts zum normalen Strafrahmen der fahrlässigen Tötung, Geldstrafe bis zu 5 Jahren. Ja. Und das ist so ein ganz, ganz zentrales Ding. Nochmal ganz sorry, weil ich jetzt gerade wieder so viele
Assoziationen
habe. In anderen Ländern wird tatsächlich auch nochmal zwischen unterschiedlichen Vorsatzgraden im AT differenziert. Durchaus vorstellbar, gangbarer Weg. Wir haben in deutschen Recht diesen Weg nicht beschritten. Es wurde aber zumindest im Kontext der Raserfälle, die ja heute noch eine Rolle spielen, nochmal diskutiert oder ist nochmal hochgekocht, ob nicht vielleicht so eine Lösung auch angemessen wäre.
Na gut, wenn wir das Ganze mal in die Klausur ziehen, wir haben es eben schon angedeutet.
In die Klausur.
Wann? Wir gehen jetzt in Klausur. wann wird das überhaupt relevant? Also, problematisch ist immer, und das haben wir auch schon mal in der Nicht-Problem-Folge angedeutet, wenn da ganz klar steht, handelt er mit Tötungsvorsatz und dann macht jemand den kompletten Streit auf und fängt da an von irgendwelchen Billigungstheorien dann im wahrsten Sinne des Wortes zu faseln, weil das ist dann einfach vergeudete Zeit. Wenn da steht mit Tötungsvorsatz, dann wissen wir, jemand handelte mit Tötungsvorsatz. Wenn da steht, er handelte vorsätzlich, dann wissen wir, er handelte vorsätzlich.
Was nicht typisch ist, weil wir als Sachverhaltsersteller typischerweise keine Rechtsbegriffe oder keine Subsumptionen vorwegnehmen.
Was schon eher mal drinstehen könnte, ist sowas wie, er vertraute darauf, dass alles gut gehen werde. Ne? Und dann gibt's da so diese Rule of Thumb, wenn er sich denkt, na wenn schon, dann kann man wohl sagen, er ist im Bereich des Dolus Eventualis. Und wenn er sagt, ach, wird schon gut gehen, dann ist es eher, ja, er ist sich der Gefahr bewusst, aber nee, also er vertraut eigentlich darauf, dass es ausbleiben wird.
Und war ich kein großer Fan davon.
Ja, also,
weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie wir diese Wendungen verwenden können. Also gerade
das natürlich stimmt.
Für Juristen etabliert sich das. Ja. Und ich glaube, das ging ja auch als Franck'sche Formel irgendwie oder als inoffizielle Franck'sche Formel durch. Aber ich finde, wenn man mal Laien fragt, wann gehen die davon aus, dass dieser Satz berechtigt ist, ihn zu sagen und umgekehrt, na wenn schon, das kann natürlich von Person zu Person divergieren. Trotzdem
als
Richtschnur
kann man das machen. Für die Klausur eine gute Richtschnur. Und also klar, es ist verlockend zu sagen, das Gefühl, was diese Sätze jeweils auslösen, führt dann dazu, dass ich dann weiß, ja, dann muss es Vorsatz sein und dann fahrlässig. Aber das ist natürlich sehr, sehr subjektiv dann, ne? was du gerade angedeutet hast.
Ja.
Wenn wir es nicht wissen, also wenn wir im Sachverhalt nichts haben, wo wir wissen, der Klausurersteller hat uns jetzt zumindest, ohne dass wir größeren Stress machen müssen, mit dem Zeigefinger angestupst und gesagt, guck mal, das sieht nach Vorsatz, guck mal, das sieht nach Fahrlässigkeit aus, dann müssen wir eigentlich zwei Dinge uns fragen.
Ganz kurz, von der Formulierung her sind das meistens so Konstellationen, die nicht, er hält es dabei für möglich, das oder so.
Genau.
Oder es heißt, er rammt ihm dann mit voller Wucht das Messer in den Bauch, geht aber nicht davon aus, dass. Also es wird nicht unmittelbar sicheres Wissen bezüglich des Tötungserfolgs oder auch Absicht bezüglich des Tötungserfolgs formuliert. Es fehlt aber auch an anderen ganz konkreten Sätzen, wie er nimmt hierbei billigend in Kauf oder sowas.
Genau, also er wird erkennen, die Gefahr besteht und dann ist so unklar, wie steht er denn jetzt dazu?
Und ab jetzt hasse ich die Klausur.
Weil jetzt muss man sich zwei Dinge fragen. Ne? Das erste ist, woran können wir denn überhaupt die innere Haltung des Täters feststellen? Was gibt uns jetzt die Klausur? Und das ist im Grunde nichts anderes, als was das Gericht dann machen muss. Weil entweder er schweigt oder er wird sagen, nein, ich wollte das auf keinen Fall. Die Frage, ob man das jetzt einfach hinnimmt und glaubt, ist daneben eine andere. Also man muss sich fragen, was habe ich für Indizien, die zur inneren Haltung irgendwas sagen? Und die zweite Frage, und das ist dann die Abgrenzungsfrage, ab wann genügt uns denn die innere Haltung? Also was muss er denn denken, dass wir sagen, jetzt ist es Vorsatz, ne? Mhm. Wo man dann ganz grob schon mal aufspalten kann in die Wissenstheorien, die sagen, er muss es, wenn er weiß, dass es passieren kann, dann brauchen wir gar kein voluntatives Element mehr. Und die voluntativen Theorien, die Willenstheorien, die sagen, nee, also in irgendeiner Form brauchen wir ein voluntatives Element, Wissen und Wollen, ne? Das als grobe Unterscheidung.
Das ist übrigens die einzige Konstellation, auch im Examen, wie auch in normalen Abschlussklausuren oder Übungsklausuren, in denen sich die Arbeit der Studierenden eher, in denen die Arbeit der Studierenden eher eines Tatrichters oder einer Tatrichterin ähnelt als des Revisionsgerichts. Ja. Normalerweise ist es ja so, wir bekommen den Sachverhalt, wir wissen auch, oder wir haben praktisch einen abgeschlossenen Lebenssachverhalt, den dürfen wir nicht anfassen, ja. Und wir dürfen auch nicht irgendwie sagen, ja, das kann sich gar nicht so zugetragen haben, sondern wir dürfen keine Sachverhaltsquetsche betreiben, wir haben das so hinzunehmen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich wie das Revisionsgericht. Es gibt keine Übergriffe in die Beweiswürdigung. Ja. Wir haben den Sachverhalt, wie gesagt, so hinzunehmen. Hier ist es eher wie so eine Art Örechtsklausur. Wir müssen jetzt aus dem Sachverhalt schöpfen, ja, und nach Indizien bzw. nach Aspekten suchen. Erstmal müssen wir überhaupt suchen, ob es ein Problem ist, und dann müssen wir nach Aspekten suchen, um gegebenenfalls ein dolus eventualis anzunehmen oder eben zu verneinen.
Ich würde sagen, fair gestellte Klausuren stellen in dem Moment dann, also lassen alles möglich. Ne? Also im besten Fall kann man da alles begründen und vertreten, sofern man nicht gegen Grundsätze verstößt, ohne dass einem hinterher die gesamte Klausur um die Ohren fliegt. Ne? Weil das wäre natürlich blöd, wenn man da sagt, das ist offen und es gibt eine Abwägung, aber am Ende hängt da noch ein ganzer Rattenschwanz dran, der mir dann irgendwie flöten geht, riesige Probleme bei der Fahrlässigkeit, die ich mir abschneide, wenn ich obwohl beides vielleicht irgendwie vertretbar ist, den Vorsatz annehme oder so. Also bestenfalls ist die Klausur offen gestellt in diesen Konstellationen.
Du hast gerade gesagt, dass wir eben da die zwei Schritte, weil das nicht, dass das untergeht. Ne? Ja. Also welche zwei Schritte oder was wir uns da eben überlegen müssen, woran können wir überhaupt die innere Haltung feststellen, woran machen wir das aus und ab wann gilt die innere Haltung als Vorsatz? Das könnte man sich überlegen, von der Reihenfolge her, was man überhaupt, also wie man vorgeht.
Ob man es umdreht, das könnte man auch machen.
Das ist umstritten nämlich. Es gibt auch von der Darstellungsweise her, es gibt Leute, die eben sagen, und auch, das weiß ich von Professoren und Professoren, sagen, wir müssen erstmal den Maßstab scharf stellen und dann anhand dieses Maßstabs den Kriterien nachgehen. Wir können aber auch erstmal die Kriterien sammeln und dann den Maßstab scharf stellen und dann schauen, ob es reicht.
Also wenn man sich an den Gutachtenstil hält, ist es vielleicht sogar eher so, dass man erst den Maßstab feststellt, weil man dann drunter subsumiert und dann gucken kann, okay, nehmen wir das mal vorweg, billigen im Rechtssinne und jetzt gucke ich, billigt erst im Rechtssinne. Also so rum ist es wahrscheinlich, was den Gutachtenstil angeht, die sauberere Lösung,
genau,
weil man dann jetzt weiß, wonach man sucht.
Genau, ne? Weil wenn ich jetzt beispielsweise sage, mir reicht nach der kognitiven Theorie, dass man es für möglich hält, oder mir reicht nach der kognitiven Theorie, dass man es für wahrscheinlich hält, dann mehr sozusagen objektive Kriterien, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, dass der Täter davon es für wahrscheinlich hielt,
reichen dann aus.
Ja, reichen dann eben aus.
Genau. Ja. Gut, dann machen wir es doch mal so.
Genau, da sind wir jetzt bei den Theorien schon.
Dann gucken wir uns doch erstmal an. Ne? Also, wir haben einerseits die Wissenstheorien, andererseits die voluntativen Theorien. Die Wissenstheorien sagen, wir brauchen nur das Wissen, dass das passieren kann. Kein sicheres Wissen, dass es eintritt, sondern haben wir Dolus Directus. Und sobald er das erkennt, sind wir im Dolus Eventualis. Das konterkariert natürlich die Annahme, dass es eine starke Form der Fahrlässigkeit, nämlich diese bewusste Fahrlässigkeit gibt. Und wenn wir sagen, gerade die erhöhte Strafdrohung, die erhöhte Vorsatzschuld, die auf jemanden geladen wird, da muss schon, würde ich sagen, das ist auch eigentlich allgemeine Ansicht, mehr kommen, oder ganz herrschende Meinung zumindest, da muss in irgendeiner Form ein voluntatives Element vorliegen. Ne? Wir sagen, das bloße Wissen reicht uns nicht aus. Außer wir haben sicheres Wissen, dann sind wir im Dolus Directus zweiten Grades drin.
Ja,
also sicheres Wissen, dass es eintritt und
absolut, trotzdem hat. Also nur, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen, wenn wir über diese Abgrenzung sprechen, das ist zum einen praktisch von ganz, ganz zentraler Relevanz, also in ganz, ganz vielen Fällen der Gewaltkriminalität. Böller-Explosionen, Treppenschubser, Bierkrugfälle, also wir haben das ja auch gar nicht jetzt so eingeordnet, deswegen, damit man sich nochmal klar wird, also sei es im Rahmen der gefährlichen Körperverletzung, Totschlag und so weiter und so fort. In all diesen Fällen geht es immer um die Frage, gegebenenfalls lebenslänglich oder Geld- oder Bewährungsstrafe. Deswegen ist es absolut berechtigt, wenn du hier sagst, wir müssen da schon irgendwie ein bisschen mehr, also auf dieses voluntative Element können wir nicht gänzlich verzichten, sodass eine rein kognitive Theorie, und hier gibt es eben Abstufungen zwischen einer Möglichkeitstheorie, zu einer Gefährdungstheorie, einer Wahrscheinlichkeitstheorie, das kann meines Erachtens schon gar nicht ausreichen. Also da bin ich auch voll auf deiner Seite. Die Frage ist aber eher, wie ist jetzt dieses voluntative Element bestellt oder wie soll das sein? Übrigens, interessante Anekdote auch zu diesen rein kognitiven Theorien vielleicht. Es gibt im türkischen Recht, auch in der türkischen Strafrecht.
Hashtag Hochzeitskorso.
Das kommt noch, aber generell zu der Theorie und auch zu dem Diskurs, sage ich mal, in diesem Zusammenhang. Es gibt mehr kognitive Theorien in der türkischen Strafrechtswissenschaft, weil es mehr Begriffe für Abstufungen von Wahrscheinlichkeiten gibt.
Das heißt, ist interessant.
Ja, daran sieht man auch so ein bisschen, ne, dass wie diese Theorien entstehen. Ja, je nachdem, welche Begriffe uns sozusagen schon als Werkzeuge zur Verfügung stehen, entstehen auch diese Theorien. Das heißt, es gibt so eine Art Überwahrscheinlichkeitstheorie oder mehr als etwas möglich, aber noch unter der Wahrscheinlichkeit.
Das fasziniert mich wieder, weil das wieder ein Beispiel dafür ist, wie sehr, wie wir uns ausdrücken können, am Ende beeinflusst, was wir bewerten, was wir fühlen, weil natürlich gibt es auch bei uns unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsgrade. Aber ich finde es immer so lustig, wenn jemand sagt so, ja, das halte ich für 60% für wahrscheinlich. Ich immer so, wie kommst du jetzt auf diesen Wert? Also ich halte es für 60% wahrscheinlich, dass es da morgen Schnitzel gibt. So, und woran machst du das fest? Ne?
Genau,
das ist natürlich völliger Quatsch. Ich finde es interessant, dass eine sprachliche Vorwertung dann diese Abstufung, obwohl ja jeder etwas für unterschiedlich wahrscheinlich halten kann. Genau. Ne? Aber wenn wir es nicht formulieren können, können wir das nicht anknüpfen. Können wir daran nicht anknüpfen.
Ja. Das fand ich eben so spannend und das wollte ich jetzt hier eben nicht überspringen. Ich bin aber auch grundsätzlich ein Fan dieses Zusatzelements, dieses Zuschreibungselements. Man könnte natürlich sagen, bloße Kenntnis von der Gefahr mit einer bestimmten Intensität der Kenntnis reicht eben bereits aus, aber dann hätten wir tatsächlich so ein bisschen das Problem der Abgrenzung, wie gesagt, zur bewussten Fahrlässigkeit und dann eben auch, ob es wirklich legitim ist.
Über diese Gefährlichkeitskriterien müssen wir gleich nochmal sprechen, wenn wir uns die Indizien angucken. Mhm. Vielleicht, wenn wir uns ganz kurz die zwei Haupttheorien der voluntativen Theorien, das ist einmal die Ernstnahmetheorie, man sagt, der Täter nimmt die Gefahr ernst und findet sich damit ab. Also trotz Ernstnahme dieser Gefahr handelt er.
Es fehlt noch die Gleichgültigkeitstheorie.
Genau, also es ist ihm völlig gleichgültig. Da finde ich es immer so ein bisschen das Gegenargument. Ich kann auch etwas, also wenn ich etwas gegenüber völlig gleichgültig eingestellt bin, dann lässt sich daraus nicht abschließen.
Das ist wie so ein Nullum.
Ja, es ist ein Nullum, das finde ich ein bisschen schwierig.
Es ist ja gleichgültig.
Ja, also es ist, ob so ist oder so,
genau.
I don't care.
Ja, will ich jetzt das eine mehr als das andere? Ja.
Ne? Da finde ich tatsächlich, ich glaube, unterm Strich könnte man auch sagen, das ist einfach nur eine Begrifflichkeits- und Formulierungsfrage. Ne? Also, weil die Billigungstheorie, die dann sagt, ich billige es im Rechtssinne, damit sage ich dann im Grunde nichts anderes als, es ist mir egal, aber obwohl ich es erkenne, heiße ich es nicht für gut, das wird ja auch ganz explizit immer gesagt, billigen im Rechtssinne heißt nicht mal es gut finden, sondern aber es in Kauf nehmen und aufgrund der anderen Motive in den Hintergrund treten lassen, zu sagen, ich handle trotzdem. Das könnte ich auch gut mit dem Begriff, es ist gleichgültig,
also aber
umschreiben. Ja,
also. Du hast das gerade auch schon angesprochen. In dem Moment, wo wir jetzt letztlich sagen, wir stellen oder wir schreiben dieses Wollenselement zu und nennen das dann auch noch billigen im Rechtssinne, da wird das ja so ein bisschen schon deutlich, dass das eher ein Zuschreibungsakt und verschiedener Kriterien, unter anderem auch der objektiven Gefährlichkeitskriterien. Also nicht, deswegen ist es eben auch keine rein kognitive Theorie, wenn wir diesen Zuschreibungsakt trotzdem auf Gefährlichkeitskriterien stützen.
Ja.
Es geht nicht um das, ausschließlich jedenfalls nicht um das Wissen des Täters und um dessen persönliche Einschätzung der Gefährlichkeit und wie, für wie wahrscheinlich er es hält, oder für wie möglich er es hält, sondern wie die Handlung beschaffen ist und anhand derer schließen wir dann sozusagen auf das voluntative Element zurück. Ist aber nicht unproblematisch aus einem Gesichtspunkt, jetzt bin ich wieder beim Machtdiskurs, also bei der Bestimmungsmacht des Tatrichters, der Tatrichterin des Gerichts. Ne? Wir ziehen da irgendwelche, du wirst es gleich aufdröseln, Kriterien heran und am Ende des Tages stellen wir eben fest, schreiben zu und das bleibt, wenn wir einen richtigen Maßstab eben auch angesetzt haben, auch weitestgehend unantastbar. Gib dir mal die kommunikative Wirkmacht auch der revisionsgerichtlichen Passagen hierzu, zu zur Beweiswürdigung, ja, und dann auch zur Zuschreibung des Vorsatzes, wenn es immer so heißt, das ist eure ureigene Domäne. Ja. Ne? Hier kann euch keiner
was. Da kann keiner rein vorwerken, ja.
Solange nur wenn alles ordentlich,
genau. Solange alles ordentlich in die Waagschalen gelegt wurde.
Das ist so, ne?
Ich meine, in einer perfekten Welt sucht sich jetzt das Gericht Indizien, was das für welche sein können, sagen wir gleich, unterschiedliche Kriterien. Und in einer perfekten Welt nimmt es diese Kriterien und sagt dann, also anhand all dieser Kriterien glauben wir, es spricht ganz viel dafür, dass, also diese Kriterien, diese Indizien deuten ganz eindeutig dahin, dass jemand es im Rechtssinne billigte oder es nicht im Rechtssinne billigte. Aber in der Wertung dieser Kriterien steckt natürlich etwas Normatives wieder. Mhm. Gucken wir uns die Kriterien mal an. Du hast eins schon angesprochen, die Gefährlichkeit des Tuns. Immer wieder, und das ist ja auch in den Raser-Fällen gesagt worden, die objektive Gefährlichkeit des Handelns, die kann auf einen Vorsatz hindeuten. Wenn jemand eine sehr, sehr, sehr gefährliche Handlung vornimmt, also wenn ich jemanden von einem Hochhaus schubse, was irgendwie 15 Stockwerke hat, dann wird es schwer, ohne generell vielleicht an Paragraph 20 oder 21 zu denken, zu sagen, ich habe da irgendwie nicht in Kauf nehmen können, dass da jemand stirbt. Ne? Und da gibt es einen ganz speziellen Fall, in dem, der mir da immer einfällt, der so ein bisschen in die andere Richtung geht. Da hat nämlich ein Gericht gesagt, als Täter einen Gullideckel aus Brusthöhe auf den Kopf eines anderen Menschen haben fallen lassen, dass man alleine aus dieser Gefährlichkeit da nicht draus schließen könnte, denn da haben sie dann eine zweite Theorie mit angewendet, die Hemmschwellentheorie, die da mit reingekommen ist. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Jedenfalls, die Gefährlichkeit des Tuns kann sicherlich eins dieser Kriterien sein, aber sie kann, auch das hat der BGH schon klargestellt, nicht alleine dazu ausreichen zu sagen, das ist so gefährlich, jetzt haben wir zwar auch andere Hinweise, die sprechen in die Richtung, dass er nicht vorsätzlich gehandelt hat, aber das ist so gefährlich, deswegen gucken wir uns das andere gar nicht mehr an, sondern sagen einfach so gefährlich, das war Vorsatz. Das funktioniert nicht.
Genau, und diese Kriterien oder sonstigen Kriterien neben der objektiven Gefährlichkeit, das sind etwa Dinge wie Vor- und Nachtatverhalten.
Wobei man da immer vorsichtig sein muss mit dem Simultanitätsprinzip.
Absolut, ne? Korrekt. Die emotionale Nähe, natürlich auch wieder die Stärke des kognitiven Elements. Also wenn wir eben sagen, wir machen das kumulativ, also wir stellen auf die nicht nur auf die Wahrscheinlichkeit ab, aber er hielt es eben sozusagen nur für möglich und nicht für wahrscheinlich, dann brauche ich vielleicht auf der anderen Seite mehr Indizien, um zuschreiben zu können. Die konkrete Situation, die emotionale Beschaffenheit, der Tätertyp, sage ich mal. Jetzt habe ich was gesagt,
Tätertyp.
Dazu komme ich jetzt gleich nämlich. Ja. Ganz bewusst runtergestreut. Also vielleicht sagen wir erstmal nur die Täterpersönlichkeit.
Aber auch da kommt die Wertung wieder, auch bei diesem Vor- und Nachtatverhalten, ne, weil man eben nicht weiß, wer verhält sich wie, wer steht wie unter Schock, wer, also das ist
ich schwierig. Bin kein Fan davon, also ich bin, und deswegen bin ich immer sehr, sehr kritisch, aber natürlich, wenn wir erstmal dieses Konzept anerkennen, dann brauchen wir zur Rationalisierbarkeit, zur Prozeduralisierbarkeit auch und zur Überprüfbarkeit im Rechtsstaat, brauchen wir diese Kriterien anhand wir uns dann irgendwie entlanghangeln können, um eben diesen Zuschreibungsakt zu legitimieren.
Zur Hemmschwellentheorie vielleicht ganz kurz. Das ist ja auch schon häufiger angesprochen worden und auch da hat sich der BGH dann vor ein paar Jahren mal klarstellend geäußert. Die Hemmschwellentheorie sagt grundsätzlich aus, dass für die Bejahung eines Tötungsvorsatzes erst etwas mehr hinzutreten muss als für die Bejahung des Körperverletzungsvorsatzes, weil erstmal jeder Mensch eine innere Hemmschwelle hat, einen anderen zu töten. Das ist dann ganz oft so angewendet worden, dass wir sehr viele Hinweise auf einen Tötungsvorsatz hatten und dann die Tatgerichte hin und wieder gesagt haben, ja, aber Hemmschwelle, deswegen glauben wir hier keinen Tötungsvorsatz. Und da hat der BGH irgendwann mal klargestellt, dass er sich da missverstanden gefühlt hat und dass die Hemmschwelle eben ein Indiz ist, aber dass sie eben nicht wie das Ass im Ärmel alle Hinweise auf einen Tötungsvorsatz auf einmal wegschieben kann. Ne? Aber dass diese Hemmschwelle natürlich erstmal sagt, okay, da muss vielleicht ein bisschen mehr kommen für den Tötungsvorsatz.
Es bleibt immer bei der Einzelfallbetrachtung.
Ja.
Es kann dann eben auch umgekehrt nicht mehr so sein, dass wenn man sagt, naja, Hemmschwellentheorie gilt jetzt nicht mehr, deswegen kommen wir immer zum Tötungsvorsatz. Also das sind dann immer, da muss man immer aufpassen. Das ist auch schwierig, auch natürlich für so einen entscheidenden Senat, wie formuliert man das jetzt, damit das nicht irgendwie dann falsch bei den Instanzgerichten ankommt. Gibt es ganz häufig übrigens diese Tendenzen. Ne? Es wird ein bestimmter Grundsatz oder in einer paradigmatischen Entscheidung, in der BGHST-Entscheidung, wird dann mal so etwas festgelegt. Gleiche Beobachtung übrigens, zwar jetzt off-topic, im Bereich des BTM-Rechts. Da hatte mal der Bundesgerichtshof entschieden, dass eben Kuriertätigkeiten regelmäßig zur Beihilfe führen. Da hat man immer, wenn man eine Kuriertätigkeit hatte, per se die Tendenz gab, festzustellen, das ist nur eine Teilnahme. Und der BGH muss dann irgendwann sagen, naja, aber das hier, der hatte Mitspracherechte und so weiter.
Gegenbeispiel, da will der BGH sich so dogmatisch verstanden fühlen. Mhm. Steuerhinterziehung mit einem Volumen von über 1 Million, keine Bewährungsstrafe mehr möglich. Mhm. Und da will er es genauso. Genau, auch also, da könnte man drüber diskutieren, ob der BGH denn auf diese Art das Regelbeispiel oder die Qualifikation schaffen darf.
Genau. Also. Ja, also wie diese Tendenzen gibt es und damit bin ich eigentlich schon mal bei meinem Beispiel mit dem Hochzeitskorso. So.
Wir müssen dann kurz, aber genau, dann noch über diese über die Raserfälle, da gibt es nämlich noch ein Kriterium, was da immer eine Rolle gespielt hat.
Da kommen wir jetzt gleich hin. Ich hatte ja gerade gesagt, ich sehe diese Bestimmungsmacht ein bisschen problematisch, denn gerade in diesen Fällen, in denen über diese Abgrenzung von Dolus Eventualis und bewusster Fahrlässigkeit diskutiert wird, da geht es auch häufig um besonders rücksichtsloses, gefährliches Verhalten, das aber nicht typisch in diese Fälle der klassischen Vorstellung von Mord und Totschlag, da hat jemand etwas geplant oder da hat jemand wirklich sicheres Wissen bezüglich der Tötung gehabt, sondern eben sich besonders gefährlich verhalten. Und das endet dann eben auch tragisch. Weil wenn es gut geht, in den 1000 anderen Fällen, in denen eben nichts passiert, in denen jemand einen Mord versucht hat, denn das ist ja immer die Konsequenz, wenn wir zu schnell fahren und wir sagen, das ist besonders gefährliches Verhalten, dann steigen wir in den Wagen und wir machen das nicht nur mit dem Mord so, wir können das auch mit der GEF-KV machen, wir steigen in den Wagen, wir fahren zu schnell, das ist eine versuchte Körperverletzung. In all diesen Fällen juckt es uns nicht und der Schrei nach harter Bestrafung wird natürlich besonders dann laut, wenn das Kind eben in den Brunnen fällt. Und ich bring dir dafür ein Beispiel, das ist eben unser Hashtag Hochzeitskurs. In der Türkei gab es eben diese Unsitte bei bestimmten Feiern, also insbesondere bei Hochzeiten, da mit Gewehren oder mit Pistolen in die Luft zu schießen. Und weil man das eben feiert, und dann, wie an Silvester sozusagen, wie eben die Böller-Explosionen auch. Und das ging wohl in vielen, vielen Fällen gut, aber es ging wohl dann in dicht belebten, sag ich mal, frequentierten Straßenabschnitten, also in der Innenstadt, ging das auch schief, weil da Kids, die da aus dem Fenster geguckt haben oder irgendwie auf dem Balkon saßen und da neugierig nach unten geguckt haben, von diesen Kugeln getroffen wurden. Und die Rechtsprechung des Kassationshofs ging immer eigentlich dorthin, wer halt in die Luft schießt, der handelt gefährlich, aber der nimmt nicht billigend in Kauf, Menschen zu erschießen. Deswegen schießt er in die Luft. Ja, bis irgendwann der Kassationshof gesagt hat, Moment mal, es wird immer häufiger in den Nachrichten darüber berichtet, wie über Raser am Kudamm. Ja, und es wird immer häufiger darüber, dass das auch schief läuft. Jetzt müssen doch die Täter, die in die Luft schießen, mal langsam auch so etwas billigend in Kauf genommen haben. Und der Grundsatz, dass das eben nur eine bewusste Fahrlässigkeit war, wurde dann in einer Leitsatzentscheidung beziehungsweise in einer amtlichen Sammlung vorgesehenen Entscheidung dahingehend umgekehrt. Es wurde dann plötzlich gesagt, so, ab jetzt, wir brauchen dieses rechtspolitische Signal. Wir stellen nicht nur das eigenständig unter Strafe, könnten wir ja machen. Wir könnten ja beispielsweise sagen, wir schaffen ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Wer ab jetzt
vielleicht
in die Luft
mit einer
schießt,
Erfolgsqualifikation.
Genau, mit einer Erfolgsqualifikation, wer ab jetzt in dicht frequentierten, gibt es wahrscheinlich auch im Waffenrecht, dass wir nicht einfach irgendwie in die Luft schießen dürfen. Aber könnten wir auch noch mit einer Erfolgsqualifikation versehen? Gab's nicht, also sagt man, hey, ab jetzt, wer in die Luft schießt, handelt mit Tötungsvorsatz.
Das ist ja irre, weil man kann ja ich kann ja nicht gesetzlich festlegen, ab wann jemand, also ja, ich könnte ein Gesetz schaffen, aber dann definiere ich die Begriffe Vorsatz und Fahrlässigkeit neu, dann löse ich sie von der inneren Haltung.
Genau, das meine ich eben so ein bisschen mit diesem Machtspielchen, die Gefahren, die ich dort sehe. Solange man aber das wie tatsächlich jetzt in der Rechtsprechung handhabt, dass man sagt, es ist eben eine Frage des Einzelfalls, wir haben die verschiedenen Kriterien, wir kommen da nicht raus, dann können wir über die Kriterien streiten, wir können den Maßstab streiten und es ist okay.
Aber das ist interessant, weil nämlich bei diesen Raserfällen kam nämlich ein Kriterium immer zum Vorschein, was sonst in der Vorsatzfahrlässigkeitsdiskussion nicht so häufig auftaucht, denn in diesen Raserfällen haben sich ja die Fahrer selbst und auch ihre Beifahrer auch in eine erhöhte Gefahrenposition gegeben. Ne? Und die haben natürlich nicht gewollt, dass sie jemanden verletzen. Die haben auch wahrscheinlich nicht gewollt, dass sie einen Unfall verursachen, sondern die wollten ja eigentlich das Rennen gewinnen.
Ne? Das war so ein Hauptaspekt.
Und,
ich glaube, beim LG Bremen hatten wir uns auch so.
Ja, und ich glaube, dass irgendwann auch, als es ging ja dann nach Berlin zurück, dass man dann noch gesagt hat, nicht richtig berücksichtigt worden, dass die ja selber, also die Gefährlichkeit für die Rechtsgüter des Täters selbst, Und wie er dazu wohl steht, das muss auch mit einbepreist werden.
Ja, muss es meines Erachtens auch. Das ist, glaube ich, zumindest auch vom Puppe so vertreten, die ja eigentlich Vertreter der Lehre von der Vorsatzgefahr ist, die dann vor allem eben auf die Kenntnis bezüglich oder auf diese Gefährdung vor allem abstellt, die aber eben sagt, naja, wenn das Handlungsziel zum Beispiel das Rennen gewinnen, ja, ist, dann steht das in eklatantem Widerspruch, wenn ich eben sage, ich will einen Menschen töten. Wenn ich diesen Menschen töten will oder zumindest Vorsatz bezüglich der Tötung eines Menschen habe, dann kann ich das ursprüngliche Ziel, das Handlungsziel, nämlich das Rennen zu gewinnen, ja gar nicht erreichen.
Ja.
Das funktioniert nicht immer. Also gerade wenn ich jetzt überlege, bei einem PKW gefährde ich mich ja nicht immer zwingend selbst. Also ich kann nicht immer sagen, ne, wenn ich da irgendwie das ein Kleinkind einfach umfahre, ne, dann kann ich nicht immer sagen, dass ich mich damit gleichzeitig auch selbst gefährdet hätte. Aber man wird wohl vielleicht sagen, bei diesen hohen Geschwindigkeiten kann jeder Aufprall schon oder Zusammenprall schon lebensgefährlich sein, sodass dieser Aspekt immer eine Rolle spielen muss. Heißt aber natürlich, bei selbstgefährdendem Verhalten müssten wir eigentlich schon wirklich pauschal sagen, in den Raserfällen zumindest naheliegend, ja.
Wenn's, außer wenn, natürlich so diese Fälle, dass dann jemand sagt, er gewinnt dieses Rennen oder es ist das Letzte, was ich tue, so ungefähr, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich, also um sowas anzunehmen, und da sieht man dann, das ist ein relativ starkes Indiz erstmal, diese Selbstgefährdung.
Ja, sag ich ja.
Aber natürlich kann es Konstellationen geben, in denen das anders ist, aber da muss man eben, also man muss es eben mit einpreisen in die Frage.
Genau, das heißt, dann wären wir aber auch weitestgehend mit diesem letzten Kriterium der Selbstgefährdung durch. Ich würde, um es praktisch nochmal zu systematisieren, nochmal drei Punkte vielleicht diesbezüglich festhalten. Wir kommen sowieso nur in die Diskussion, erstens, wenn in der Klausur nicht diese Formel schon für uns aufbereitet drinsteht, das heißt, es ist irgendwie anders umschrieben und es sind dafür weitere Indizien bzw. mehrere Informationen, das überfrachtet natürlich den Sachverhalt, eignet sich auch gut für Hausarbeiten, ja, dann hat man ein bisschen mehr Platz, wo man dann diese Informationen drüber streuen kann. Wenn das so ist, gehe ich in die zweite, und zwar im Rahmen des Vorsatzes, in den zweiten Schritt, stelle fest, dass keine Absicht vorliegt, kein sicheres Wissen, sondern nur ein Dolus Eventualis in Betracht kommt, der abgegrenzt werden muss zu einer bloß Fahrlässigkeit, von mir aus auch bewussten Fahrlässigkeit. Und jetzt stelle ich meinen Maßstab scharf und kläre, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, den Dolus Eventualis anzureichern, nämlich mit kognitiven oder mit voluntativen Elementen. Hier arbeite ich dann vielleicht erst die kognitiven Theorien ab, gehe auf die Möglichkeitstheorie ein, auf die Gefährdungstheorie und auf die Wahrscheinlichkeitstheorie und sage, wenn dieses rein kognitive Element schon relativ schnell bei Wissen um Gefährdung erfüllt sein kann, und verlange wohl ein voluntatives Element, und das kann bestehen in Ernst nehmen, gleichgültig sein oder eben auch letztlich billigen im Rechtssinn. Dem würde ich mich dann eben auch anschließen, damit man im Anschluss so diese schönen Kriterien für den Zuschreibungsakt verwerten kann. Und die waren nochmal?
Ja, unter anderem Gefährlichkeit des Tuns, die Hemmschwelle möglicherweise beim Tötungsvorsatz, emotionale Nähe zum Geschädigten, die Stärke des kognitiven Elements, Vor- und Nachtatverhalten immer unter dem Aspekt, die können Hinweise auf die Haltung zum Tatzeitpunkt geben. Bitte keine Verstöße gegen Koinzidenzprinzip oder theoretisch auch Wahrnehmungszeit, das ist auch relativ wichtig, je länger sich jemand damit auseinandersetzen kann, das ist gefährlich, desto mehr spricht vielleicht dafür, dass er da etwas billigt, wenn er trotzdem handelt. Und das sind alles diese Aspekte. Und da ist in einer Klausur dann meistens irgend auch was dazu da, weil was soll man sonst.
Und bei den Raserfällen dann spezifisch eben noch vielleicht
auch diese Gefährdung der eigenen Rechtsgüter.
Genau. Ja gut, aber das ist ja dann jetzt fast schon wie eine Crema gewesen, bloß mit einer längeren hat sich so ein bisschen gezogen. Deswegen würde ich sagen, heute mit einer sehr für unsere Verhältnisse sachlich nüchternen.
Aber wir werden dann den Crema-Ton trotzdem schnell vorne noch einspielen.
Genau.
damit alle wissen, jetzt kommt die Zusammenfassung.
Ja, ich fand's gut.
Ich auch.
Und dann
Eigenlob.
Eigenlob
viel lüften, weil es jetzt ein bisschen stinkt. Aber ja, das ist vielleicht eine schöne Handreichung für
Hoffen wir es mal.
Für Vorsatzabgrenzung. Prima. Feedback und Hinweise gerne wie immer an japodcast@fahlen.de oder in unsere DMs @räuberischerespresso auf Instagram.
Genau, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Abgrenzung zwischen unbewusster Fahrlässigkeit und bewusster Fahrlässigkeit. Nein, das sparen wir uns dann.
Gut, und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch die letzte Folge vor Ostern. Deswegen frohe Ostern an alle.
Genau, frohe Ostern an alle.
Ciao. Ciao.